Ich hoffe, dass ihr das Predigtthema da sehen könnt. Und bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir durch dein Wort immer wieder neu mitbeteilt bekommen, was für uns wichtig ist. Und ich flehe dich an, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass unser Leben verändert wird. Nicht, dass wir viel Wissen mitnehmen, sondern dass das, was wir heute hören, heute noch in unserem Alltag fruchtet. Und das möchte ich erbitten im Namen Jesu, deines Sohnes. Amen. Ich glaube, dass jeder von uns, das glaube ich zumindest, dass jeder von uns schon mal etwas gehört oder gelesen hat von Simson. Oder Samson, ja. Und er ist sicherlich auch bekannt für diese Szene, ja. Ob sie so war, weiß ich nicht, aber er hat ja einen Löwen mit seinen Händen erledigt. Finde ich schon faszinierend, ja. Wenn ich manchmal spazieren gehe und da sind so Schäferhunde oder so, noch nicht mal Löwen, dann würde ich eher in den Teich springen, bevor ich mich da mit so einem messen würde. Aber der hat das gekonnt. Und wir wollen heute ein Stück weit aus seinem Leben betrachten. Längst nicht alles, wird die Zeit nicht reichen. Aber wisst ihr, wenn in der Bibel 4 Kapitel für einen Mann verwendet werden, allein schon im Alten Testament, dann sollten wir uns Gedanken machen. Wenn Gott 4 Kapitel braucht, um ein Stück weit diesen Mann zu beleuchten, dann ist es wichtig. Und am Anfang möchte ich uns ein bisschen etwas sagen zu dem Buch der Richter. Die Geschichte dort bei Simson spielt ca. 1103 bis 1075 vor Christus. Der Verfasser war wahrscheinlich Samuel, der zu der Prophetenschule gehörte, nachzulesen in 1. Samuel 10, 25. Und das Buch der Richter zeigt immer wieder, wie gefährlich falsche Kompromisse auf Kosten des wahren Glaubens sind. Außerdem werden in dem Buch die Eintönigkeit und das Elend der Sünde deutlich gemacht. Nach dem Tode Josuas blieb Israel über 300 Jahre lang ohne einheitliche Führung. Jeder Stamm war selbstständig, jeder Mann war sich selbst gesetzt. Gott berief die Richter insbesondere in Notzeiten, um sein Volk vor Feinden zu retten und Recht zu sprechen. Ein typischer Vers macht die Lage Israels deutlich. In Richter 17,6 steht: Es gab zu jeder Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Außerdem wandte sich Israel vom lebendigen Gott ab. Nachzulesen in Richter 2,13, dort steht, sie kehrten ihm den Rücken und dienten dem Baal und der Göttin Astarte. Und in Richter 2,23 steht, darum hatte also der Herr diese Völkerschaften weiter bestehen lassen, statt sie sogleich zu vertreiben und hatte sie nicht in Josuas Hand fallen lassen. Die Feinde Israels waren die Philister. Einer zumindest davon, der immer wieder erwähnt wird vom Volk, sind die Philister. Sie hat natürlich auch andere Feinde, aber das ist ein besonders hartnäckiger Feind gewesen, die aus Kaftor, in Klammern Kreta, kamen, nachzulesen auch in 5. Mose 2,23. Israel war dem Baal und der Astaroth verfallen. Baal, das war der Gott des Getreides, des Obstes und des Viehs. Das ist übrigens eine interessante Stelle, als damals dann der Simson hochmütig, da seine Werke vertreibt, ein bisschen übertrieben hat, dann nimmt er Füchse, bindet sie zusammen in Fackeln und die fackeln das ganze Getreide ab. Ja? Das war auch ein Gericht an den Gott des Getreides, an Baal. Ja? Das hat Gott so zugelassen. Und Astaroth, das war die weibliche Göttin, ja, Liebeskriegsgöttin und Fruchtbarkeitsgöttin, ja, das hat Israel immer wieder gemacht. Und das ist Wahnsinn, was Israel immer wieder auch getan hat und ich bewundere unseren Herrn wirklich, ich bewundere Gott, mit welcher Geduld und Liebe er immer wieder die Hand reicht. Und im Neuen Testament steht einmal geschrieben, alles, was zuvor geschrieben steht, und damit ist nicht das Johannesevangelium gemeint, sondern das ganze Alte Testament, von 1. Buch Mose bis Malachi, ist geschrieben uns zur Lehre, zur Erbauung, dass wir durch die Geschichten des Volkes Israel genügend Seelsorge und Wegweisung haben für unser Glaubensleben. Das ist eines der größten Probleme in der Christenheit, dass man das Alte Testament nicht mehr liest. Das Erste, was ich mit uns betrachten möchte, der Segen von Eltern, die beten und glauben. Wir lesen in Richter 13, Verse 8 und 9, da betete Manoach, das war übrigens der Vater von Simson, zum Herrn und sagte: Bitte, Herr, lass doch den Gottesmann noch einmal zu uns kommen. Er soll uns genau sagen, was wir mit dem Kind, das er uns angekündigt hat, machen sollen. Gott erhörte seine Bitte und der Engel kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade allein auf dem Felde war. Ist das nicht herrlich, wenn Männer sich für den Nachwuchs an den Herrn wenden? Ich darf das mal so sagen. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer. Ich habe immer für sie gebetet. Und das möchte ich tun, bis ich eines Tages nicht mehr hier bin. Du als Vater hast den wichtigsten Dienst von Gott bekommen. Und das sind nicht geballte Hände oder dass du in die Ohren lang ziehen sollst, sondern du sollst deine Hände falten für deine Kinder und sollst sie täglich vor dem Thron Gottes bringen. Wenn deine Kinder größer werden, kannst du sie nicht mehr so bewachen und beschützen. Und mir war das immer ein großer Trost, je größer meine Kinder wurden, dass ich sagte: Herr, wenn jetzt meine Kinder rausgehen, kann ich nicht mit, aber du gehst mit. Und deine Hand beschützt sie. Das ist etwas Großartiges. Wir sollten das neu uns bewusst werden. Hier ist der Sieg im Beten. In 2. Timotheus 1,5 ist so eine Parallele. Voller Dankbarkeit, sagt Paulus, erinnere ich mich an deinen Glauben zu Timotheus, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Wunderbar, wenn man das so sagen kann, ja? Es ist derselbe Glaube, der bereits deiner Großmutter Lois und deine Mutter Onike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Ist das nicht herrlich, wenn man Mütter und Omas und so hat, die glauben und die beten und die da sind im Gebet? Liebe Mutter, ich möchte dir das auch so mitgeben. Du hast einen Riesenfund auch, dass du betest. Darf ich dir die Frage stellen, betest du für dein Kind? Bete, 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 bete. Ja? Sieh mal, wer kann immer helfen? Wer hat den besten Plan? Wer ist allmächtig? Unser Gott, oder? Ja, dann leg doch deine Hände in die beste Hände. In den besten Händen. Wo sind sie in den besten Händen? In den Händen des Herrn. In den Händen des Herrn Jesus. Diese durchbohrten Hände, wenn er damit dein Kind hält, dann ist dein Kind wirklich im Schutz. Das wird mir immer größer. Und ich glaube, das hat Simson geprägt. Ich glaube, dass vieles, was der Herr tun konnte, später, genau da mit etwas zu tun hatte. Simson hatte betende Eltern. Und es ist ein großes Vorrecht, wenn du als Kind Eltern hast, die gläubig sind. Nimm das nicht als selbstverständlich. So wie manch ein Kind wird groß unter Atheisten, vielleicht sogar unter Sektieren, vielleicht noch schlimmer unter Menschen, die den Teufel anbeten. Du kannst dich nicht glücklich genug schätzen, wenn du Eltern hast, die mit Jesus unterwegs sind. Liebes Kind, vergiss das nicht. Und du, lieber Elternteil, werd dir heute nochmal bewusst, das ist der Sieg für deine Kinder. Bete sie durch, auch wenn die Kinder mal eigene Wege gehen, auch wenn du sie nicht mehr erreichen kannst, wenn du das Gefühl hast, ob ich rede oder die Linse rauscht. Ja? Nein, Gott hört dein Gebet. Bleib dran. Der Teufel weiß genau, dass Beter die gefährlichsten Gegner sind und deswegen will er uns genau im Gebet entmutigen. Und ich möchte es dir heute sagen, lass den Teufel dir nicht den Raum rauben vor dem Thron Gottes. Bleibe im Gebet vor deinem Herrn. Bleibe bitte da. Das Zweite, durch Gottes Segen zur Vollmacht. Gottes guter Segen sei mit dir. Oh, wie brauchen wir den Segen Gottes? Und in Richter 13, die Verse 24 und 25 steht, einige Zeit später brachte Manoas Frau einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Und der Junge wuchs heran. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Und der Herr segnete ihn. In Mahanan, dann zwischen Zora und Eshtaol, wurde er zum ersten Mal vom Geist des Herrn erfasst. Wisst ihr, das ist das Schönste, was wir als Eltern erleben dürfen, wenn der gute Heilige Geist in dem Leben unserer Kinder wirkt. Und der Heilige Geist hat einen ganz großen Hauptauftrag bei Gläubigen. Ich hoffe, dass ihr das wisst. Das wichtigste Anliegen des Heiligen Geistes ist es, Jesus zu verherrlichen. Und das ist mein Gebet immer wieder zum Herrn. Herr Jesus, mögen meine Kinder durch den guten Heiligen Geist sich tagtäglich mehr in dich verlieben. Und möge die Liebe zu dir ihr ganzes Fundament sein. Ich weiß eins, wenn man Jesus über alles liebt, dann wird man nicht bewahrt vor Stürmen, vor Krankheit und Schwierigkeiten. Das stimmt nicht. Aber wenn man Jesus über alles liebt, dann ist man in seiner Nähe. Und das ist das Wichtigste. Es ist nicht immer das Allerwichtigste, dass wir gesund immer bleiben und sind und dass immer alles ohne Probleme ist. Das passiert in dieser Welt nicht, auch bei uns Gläubigen nicht. Aber in der Nähe des Herrn Jesus zu bleiben und ihn über alles zu lieben, darauf kommt es an. Diesen Dennoch-Glaube. Herr, ich sehe nichts, ich fühle nichts. Ich habe das Gefühl, dass du mich hier alleine lässt, aber ich höre nicht auf, zu dir zu rufen. Und hier sehen wir etwas ganz früh im Leben von Simson, was ein Geheimnis war. Nämlich, der Herr segne ihn. Der Herr segnet ihn. Betest du so auch für deine Kinder? Herr, überschütte meinen Sohn, meine Tochter mit deinen Segen. Und schenk, dass meine Kinder ganz früh erkennen, dass das Wichtigste ist, dein Segen zu haben. Ich glaube, dass Manoach und seine Frau so gebetet haben und der Herr hat die Gebete erhört und der Herr erhört auch deine Gebete. Vielleicht nicht immer so zu der Zeit, wo du es dir wünschst, aber er hört und er hört. Und ich möchte dir heute Mut machen. Gib dein Kind nicht auf. Gerade wenn du kurz davor bist, die Gebetskraft in die Tonne zu schmeißen, dann sage ich dir, stehst du so kurz vor einer großen Gebetserhörung. Und der Teufel möchte dir das rauben. Bleib im Gebet vor deinem Herrn. In Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 55, Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist das, was der Heilige Geist machen will. Er will uns den Blick auf Jesus schenken. Und auch ein Simson durfte vom Geist des Herrn erfasst werden. Und wisst ihr, ohne den guten Heiligen Geist ist unser ganzes Trachten und Einsetzen für die Katz. Wir brauchen den guten Heiligen Geist, der uns immer wieder erinnert, Junge, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf den Herrn Jesus an. Und nicht nur Junge, sondern auch Mädchen, oder? Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann lesen wir etwas im Leben dieses gläubigen Mannes, dieses gottgeweihten Simsons. Übrigens, sein Name heißt so viel wie der Sonnenmann oder die kleine Sonne. Ja? Ein schöner Name. Und wenn man sein Leben betrachtet, kann man auch einiges von diesen Sonnenstrahlen Gottes sehen. Aber auch einiges, wo man später noch gucken, wo man das Gefühl hat, die Sonne im Leben von Simson ist erloschen. Kann das vielleicht auch manchmal in unserem Leben so sein? Wir haben den schönsten Namen, den es gibt. Wir heißen Christen, von Christus, die Gesalbten. Aber der Name bedeutet auch Adel verpflichtet. Du hast einen wunderbaren Namen als Christ. Du bist ein Christ, du gehörst zu Christus. Aber dieser Name, den muss man würdig zurückgeben. Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, hätte der Herr mir diesen Namen gar nicht geben dürfen. Weil manchmal in meinem Verhalten im Alltag, ja, da suche ich manchmal auch den Herrn Jesus. Oder beziehungsweise er sucht mich, wo ich überhaupt bin. Aber hier in Richter 14, 8, 9, da steht etwas. Nach einiger Zeit ging er wieder nach Timna, dieser Simson, um sie zur Frau zu nehmen. Oh, wie viele Sünden und wie viele Fehler sind gemacht worden, gerade in der Frage der Heirat, ja. Da hat so manches einer gedacht, ich mache das erstmal selber, und der Herr kann später nochmal eingreifen und so. Und dann heiratet man einen ungläubigen Ehepartner und dann geht manchmal oft alles in die Brüche und so. Ja, und statt sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, Herr, ich bin meinen eigenen Weg gegangen, dann gibt mir noch Gott die Schuld. Ja, du hast mir auch nicht geholfen. Und Gott sagt, Moment, du hast auf mich gar nicht gehört. Ja, also ganz viel ist kaputt gegangen. Deswegen betet dafür, dass eure Kinder gläubige Ehemänner kriegen. Und gebt euren Kindern immer den Ratschlag, lieber Sohn, liebe Tochter, Lass dich nicht blenden von viel Geld und viel tolle Autos und was das auch sein mag. Ja? Lass dich davon nie blenden, sondern such dir einen Ehepartner, der Jesus über alles liebt, und dann wird dein Leben gelingen. Das ist nicht so entscheidend, ob sein Bankkonto dick ist, sondern wenn jemand Jesus über alles liebt, dann wirst du mit diesem Partner nie untergehen, weil wo Jesus lebt und da ist, kann das Lebensschiff nicht untergehen. Stürme kommen. So wie bei den Jüngern, dass die dachten, wir saufen ab. Ist das Boot abgesoffen? Kann gar nicht. Warum? Nicht, weil die Jünger da drin waren, weil Jesus da drin war. Merk es dir, in dein Lebensboot können Wellen kommen, Ängste und alles Mögliche. Es wird nie absaufen, solange Jesus bei dir ist. Hier steht, unterwegs bog er vom Weg ab, dieser Simson, und nach dem toten Löwen zu sehen. In dem Kadaver hatte sich ein Bienenvolk eingenistet und es war auch schon Honig da. Er nahm den Honig heraus und aß im Weitergehen davon. Er ging zu seinem Vater und seiner Mutter hin und gab ihnen ebenfalls davon. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig im Kadaver des Löwen gefunden hatte. Der wusste schon, warum er das nicht sagt, weil der ja groß geworden ist in der Tora. Und was steht da in 4. Mose 6, 5, 7? Solange das Gelübde gilt, darf ein Gottgeweihter sich Haare und Bart nicht schneiden. Er weiht so einer. Zum Zeichen, dass er dem Herrn geweiht ist, muss er das Haar ungehindert wachsen lassen. Er darf auch die ganze Zeit nicht in der Nähe eines Toten kommen. Der durfte nur nicht mehr in der Nähe des Toten kommen. Geschweige aus dem Kadaver zu essen. Das war verboten von der Tora. Selbst wenn sein Vater oder seine Mutter stirbt, sein Bruder, seine Schwester, muss er sich von ihnen fernhalten, weil er sich seinen Gott geweiht hat. Das war schon echt eine sehr, sehr große Herausforderung. Sieh mal, und das hat ihn irgendwann nicht interessiert. Er hat den ersten Fehler gemacht, dass er sich eine ungläubige Frau ausgesucht hat. Und merkt euch das eins, Sünde bleibt nicht allein. Sünde ist wie ein Stein, den du ins Wasser schmeißt. Erst kommt ein Kreis, dann das zweite, der dritte, vierte, fünfte, sechste. Und Sünde sorgt dafür, dass wir es nicht mehr ernst nehmen mit Gott. Sünde hat nur ein Ziel, deine Verbindung zum Herrn zu schädigen. Und deswegen will der Teufel dich so gerne in den Sünden haben, weil er weiß, wenn du dich in der Sünde hineinbegibst und in der Sünde lebst, dann blockiert er den Herrn Jesus. Sünde lähmt uns. Sünde führt uns in Laschheit gegenüber Gottes Geboten. In Lukas Kapitel 9, Verse 54 und 56 steht, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ja, manchmal, wenn wir denn so lasch werden, dann kommen wir auf ganz merkwürdige Ideen. Dann überheben wir uns über andere, so wie die Jünger auch. Wenn du lasch wärst, verlierst du die Geistlichkeit. Wenn du ständig über andere Menschen herziehst, ist es nur ein Zeichen, dass du lasch geworden bist. Denn wenn du in der brennenden Liebe zu Jesus stehst, dann weißt du ganz genau, dass du ein elender Sünder bist. In dem Moment, wo du es nicht mehr so ernst nimmst mit dem Herrn und dein Herz erfüllt ist von deinen Dingen und nicht von den Dingen Gottes, dann spielst du dich auch vielleicht über andere als Richter auf. Das würde mir nicht passieren. So reden nur Leute, die sich nicht kennen. Das würde mir nicht passieren. Ehrlich nicht? Dann kennst du dich nicht. Wenn du manche Sünden nicht lebst, bilde dir darauf nichts ein. Es ist die Gnade des Herrn. Ich sage dir, wenn er die Hand wegnimmt, machst du genau die gleiche Sünde, die du verurteilst. Du sagst, das glaube ich nicht, dann kennst du dich nicht. Sieh mal, manchmal erinnern wir doch die Donnersünde, ja? Hauen da drauf, ja? Sollen wir reden? Soll es regnen, Schwefel und so. Und dieser Simson, er wusste, er darf es nicht tun, aber er aß. Und wisst ihr, er aß nicht nur, er gab es auch seinen Eltern. Ist das nicht verrückt? Da wirkt ein junger Mensch, gläubig, groß und weiß ganz genau von der Tora, das darf ich nicht. Er geht falsche Wege und er bringt seine Eltern mit in die Sünden. Und kennen wir das nicht? Liebe Kinder, jetzt hört genau zu, das ist jetzt ein hartes Wort an euch. Wenn eure Eltern gläubig sind und du sagst, interessiert mich nicht, und du machst Halligalli-Party, prügelst dich mit anderen Leuten und du wirst zum Stadtgespräch, wird es immer einen dunklen Schatten auf deine Eltern werfen. Und deswegen spreche ich immer, wenn ich Menschen einsetze in der Gemeinde, Niemals nur mit den Ehepartnern, sondern auch mit den Kindern. Nicht, dass wir uns jetzt eine fromme Maske aufsetzen als Kinder. Oh, mein Papa ist Pastor und jetzt muss ich sprechen wie der heilige Mose und der heilige Petrus zusammen. Nicht das, nicht künstlich und vergiss es. Das meine ich damit nicht. Aber werde dir bewusst, in dem Moment, wo deine Eltern in der Gemeinde irgendwo in der Verantwortung stehen, wird es sehr ungemütlich, wenn du Wege gehst, die nicht gut sind. Und wir sollten als Gemeinde besonders für die verantwortlichen Menschen beten, Frauen und Männer und für deren Kinder. Das ist eines der Lieblingsinstrumente des Satans, die Gemeinde lahmzulegen, indem er die Familien zerstört. Und das hat er leider schon sehr oft geschafft, wenn wir in die Bibel hineinblicken und auch in die Kirchengeschichte. Und vielleicht müssen wir gar nicht so weit gucken in unser eigenes Leben. Noch ein wichtiger Punkt, das lesen wir auch bei Simson. Der Geist Gottes, der löst Fesseln. In Richter 15, die Verse 13 bis 17 steht, nein, wir werden dich nur fesseln und den Philistern ausliefern. Wir werden dich nur fesseln und den Philistern ausliefern, versprachen sie, wir werden nicht über dich herfallen. Sie fesselten ihn in zwei neuen Seilen und führten ihn von den Felsen fort. Als Simson nach Lehi kam, brachten die Philister in Triumphgeschrei aus, doch der Geist des Herrn kam über Simson und er zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es angesenkte Flachsfäden. Und sie fielen von seinen Gelenken ab. Und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und er schlug damit 1000 Philister. Und er rief, mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich sie gründlich verprügelt. Mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich 1000 Männern erschlagen. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seitdem Rahat-Lehi genannt. Und wenn man diese im Kontext liest, was da passiert, dann könnte man denken, Simson, wie dumm bist du eigentlich? Ja, diese Frau vertraut er immer wieder an und er merkt das nicht. Ja. Wisst ihr, Sünde macht dumm. Sünde macht wirklich dumm. Sünde macht in dem Sinne dumm, dass man glaubt, man kann Gott austricksen. Was für eine Dummheit. Dass man denkt, man kann Gott austricksen. So verrückt ist der Mensch, wenn er in der Sünde verharrt. Hier ist Sünde genauso im Spiel gewesen. Aber der Herr greift trotzdem noch ein. Das bewundere ich. Hat der Herr nicht gesehen, dass er den Kadaver genommen hat? Was meint ihr? Natürlich. Hat der Herr nicht gesehen, dass er schon wieder sich einlässt mit dieser ungläubigen Frau? Natürlich. Und trotzdem steht da, und doch der Geist des Herrn kam über Simson. Kannst du das erklären? Es ist Gottes Souveränität. Und jetzt mussten wir gar nicht in Simsons Leben gucken, guck mal in dein Leben. Kennst du Situationen in deinem Leben? Kommt plötzlich Sünde. Du streitest dich vielleicht mit deinem Lebenspartner, mit deinem Ehepartner, ja? Oder mit deinen Kindern oder ich weiß nicht mit wem. Du gehst raus, bist zornig und wütend und genau in dieser Situation klingelt dein Telefon und ein anderer Bruder oder Schwester geht dann, ja, Bruder, hast du mal kurz 5 Minuten Zeit? Ich brauche unbedingt ein Gebet. Und du sagst, ich brauche von dir Seelsorge. Und dann betest du und denkst, ich bin unwürdig, Herr, was soll ich denn jetzt tun? Zurück kann ich nicht, meine Frau ist jetzt auch sauer, die ist zu Hause, die schmollt, ich schmoll hier 10 Kilometer weg. Ja, ich muss ja jetzt beten. Und dann betest du und denkst, naja, das Gebet war bis zur Decke. Und plötzlich, 2 Stunden später, ruft dich der gleiche Mann an und sagt, du, das Gebet hat mein Leben verändert. Kennst du solche Situationen? Die habe ich gehabt. Dann heulst du, oder? Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber da bin ich manchmal innerlich im Auto zusammengebrochen. Und habe gesagt, Herr, das passt nicht, wir beide. Ich bin deine Liebe nicht würdig. Und dann bin ich nicht nur zum Kreuze gekrochen, sondern auch in der Nähe meiner Frau gekrochen, um Vergebung bitten müssen oder zu meinen Kindern. Und dann wird einem eines bewusst, dass Gott über uns steht, dass die Gnade Gottes triumphiert und dass er immer noch größer ist als unser Versagen. Das beschämt einen. Und hier sehen wir das auch bei Ihnen. In Sacharja 4, Vers 6, da steht, dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Zerubabel, was du vorhast und dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Auf wen kommt es an? Auf den Geist Gottes. Sieh mal, das ist etwas, was wir oft als Problem haben in unserem Leben. Wir wollen oft die Macher sein. Wir denken, mit uns stirbt die Weisheit aus. Wir denken, wir haben alles im Griff. Wenn ich die Gemeinde leite, dann läuft die. Wenn ich den Chor leite, dann läuft sie. Wenn ich Kinderarbeit mache, dann läuft das. Wenn ich Jugendarbeit mache, vergiss es. Ich glaube, eines der größten Probleme bei uns Christen ist, dass wir oft nicht richtig verstehen, dass wir ohne Jesus nichts für die Ewigkeit bewegen können. Ich sage nicht, dass wir nichts können. Man kann ohne Jesus sehr viel machen, das machen viele Kirchengemeinden und auch viele Christen. Aber Ewigkeitswerte vorbei. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass ich mir irgendwann als Christ einbilde, so jetzt bist du Ältester, jetzt bist du schon so lange Christ. Und dass ich mir wirklich das glaube, dass ich jetzt irgendwie einer bin. Ich sage euch eins. Die Menschen, die am schlimmsten zum Stolz verführt werden, sind Leute wie ich, die vor Menschen stehen, die in der Öffentlichkeit präsent sind. Und ihr müsst für mich besonders beten, dass der Herr mich demütig macht und dass ich nie überheblich werde. Und ihr als Gemeinde, du auch, jeder von euch hier drinnen, ihr werdet mitschuldig. Wenn ihr seht, dass ich mich zu einem geistlichen Tyrannen entwickle und ihr mir nicht in der Liebe des Herrn eine runterhaut, aber in Liebe, ja, dann werdet ihr mitschuldig und Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen am Richterstuhl Christi, weil du mir nicht gesagt hast, mein lieber Pastor, du bist momentan auf einem gefährlichen Weg. Du bekommst Flügel und hast den Boden unter den Füßen verloren. Nimm das bitte mit, ja? Noch eine Sache. Spiele niemals mit der Sünde. Das können wir bei Simson so brutal auch erleben. Steht in Richter 16, die Verse 15, 17 und 20. Da warf ihm Delila vor, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mir nicht vertraust? Du hast mich jetzt dreimal getäuscht und mir noch immer nicht gesagt, was dich so stark macht. Spätestens da müsste man noch sagen, Simson, also hast du noch alle Latten da oben am Zaun. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Du erzählst ihr dreimal, die holt die Leute da, die vertraust du immer noch. Merkt ihr das? Ich sage euch das, Sünde macht dumm. Der Mensch ohne Gott bildet sich so viel ein, der ist dumm. Die Bibel sagt, der Mensch, der an Gott nicht, an die Existenz Gottes nicht glaubt, ist ein Narr, ist ein Tor, bilden sich so viel ein. Ja? Mein Herz blutet immer damals, als dieser Stephen Hawking, dieser unglaubliche The Brain, ich weiß gar nicht, was für eine Kuh der hatte, auf jeden Fall das 80-fache, was ich hatte. Aber er hat Jesus nicht erkannt. Was nützt ihm dieses ganze Wissen? Er ist am Leben vorbeigegangen. Und ich habe dir manchmal gedacht, Mann, wenn der die Kurve kriegen würde. Hier sehen wir etwas. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren. Merkt ihr eins? Sünde gibt nicht auf. Wenn du der Sünde Raum gibst, denk die nicht daran, von dir abzuhauen. Gibst du ihr so einen kleinen Raum, wird sie genau das machen. Jeden Tag dir in den Ohren legen. Und sie bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Und darum vertraute Simson ihr schließlich sein ganzes Geheimnis an und sagte zu ihr, mein Haar ist noch nie geschnitten worden. Seit meiner Geburt bin ich Gott als Nazirer geweiht. Wenn man meine Haare abschneiden würde, würde mich meine Kraft verlassen und ich wäre so schwach wie alle anderen Menschen. Und dann rief sie, Achtung, Simson, die Philister kommen. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Fesseln abschütteln, wie die übrigen Male auch. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Geschwister, Gott ist gnädig. Aber wenn wir meinen, über die Jahre hinweg Sünde festzuhalten und glauben, ja, der Herr wird jedes Mal immer mit seiner Gnade kommen, irgendwann sagt Gott, Schluss. Und ich sage dir eins, dafür müssten wir richtig den Herrn fürchten. Ich sage dir eins, wenn Gott aus deinem Leben weicht, dann mal gute Nacht. Wir haben aus Gott einen Wald- und Wiesengott gemacht. Wir haben aus einem heiligen Jesus Christus einen Zucker-Jesus gemacht, der zu alles Ja und Amen sagt. Das ist nicht der Gott der Bibel und das ist nicht der Jesus der Bibel. Und Paulus warnt, es wird eine Zeit kommen, wo ihr einen anderen Geist, einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium liebt. Und in dieser Zeit leben wir. Und es ist ein Zeichen der Lieblosigkeit, wenn wir prüfen. Nein, es ist gerade ein Zeichen der Liebe, dass wir prüfen. Was nützt das? Es kommen Menschen angeblich zum Glauben, bekehren sich hunderte von Leuten, die haben gar keine Sündenerkenntnis, man bekehrt sich ohne Buße. Und danach hauen die Leute wieder ab. Dann kommt der graue Alltag, man hat ihnen versprochen, musst zu Jesus kommen, ist alles cool, hast immer Knete in der Tasche, bist gesund und alles, wird den Leuten irgendein Zirkuskram erzählt, steht nicht in der Bibel drin. Und dann kommt der graue Alltag und die Leute sind weg. Und dann anstatt sich selbst in Frage zu stellen als Evangelist und sagen, du, ich muss mal wieder richtig predigen, dann sagt man, die haben es wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Nee, die haben es nicht ernst gemeint. Du hast das falsche Evangelium verkündigt. Das Problem ist wirklich, die Sünde macht uns blind für den Herrn und wir merken nicht mehr, dass er gar nicht mehr da ist. Es gibt vielleicht manche Gemeinden, denk an Laodicea. Wo stand der Herr? Vor der Tür. Das ist eine Gemeinde, Jesus ist nicht mehr in der Gemeinde. Leute, habt ihr Angst, dass der Herr hier weicht? Wenn du sagst, nö, habe ich nicht, dann hast du dich und uns noch nicht richtig kennengelernt. Ich habe von nichts mehr Angst, als der Herr sagt, hier, die Gemeinde Licht und Leben hier, ihr meint, ihr seid die großen Zampanos. Es geht aber nur noch um euch und ihr glaubt, ihr seid die Wissenden. Ihr meint, ihr habt das alles da. Ich bin gar nicht mehr bei euch. Laodicea ist eine wirkliche Gemeinde gewesen. Und der Herr Jesus steht vor der Tür. Stellt euch mal vor, dass eine Gemeinde trifft sich Sonntag für Sonntag, singen hier Loblieder und er ist gar nicht da. Wie gehst du zum Gottesdienst? Ist es dir bewusst, wenn du hier den Fuß reinmachst, dass Jesus hier? Erwartest du was? Hoffentlich nicht von mir, vom Wort. Wir sollten eigentlich den Gottesdienst betreten mit dem Bewusstsein, Herr, jetzt redest du zu mir. Ich bin so gespannt. Ich möchte dich bitten, dass du mir Mut zusprichst und wieder Kraft gibst, aber dass du mir auch zeigst, wo ich Dinge bereinigen muss. Manche sind im Gottesdienst und überlegen, gucken zu, natürlich ganz heilig. Oh ja. Und ehrlich denken sie, was mache ich denn heute Abend? Bratkartoffeln oder? Ja, sehr gut, Mann, das war super. Mit was beschäftigst du dich, wenn du hier drin bist? Manche sitzen hier drin und sagen, ausgerechnet heute bei dieser Predigt ist der Kurt nicht da. Das wäre doch so richtig was für den Kurt. Nee, das ist nichts für den Kurt, das ist für dich. Hörst du die Predigt für dich? Vielleicht sitzen ja auch Ehepartner und sagen, was hat das eben gesagt? Demut. Lieber Mann? Nee, auch liebe Frau. Du brauchst genauso die Demut. In Epheser 4,29 ist etwas ganz Wichtiges. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Herr Simson, der hat sich eingelassen in ein Gespräch mit der Delilah immer wieder. Und anstatt sie zu stoppen, geistlich zu stoppen, war er schon zu doll in den Fängen der Sünde. Und ich sage dir eins, wenn du Sünde duldest, dann ist es wie so ein kleiner Bindfaden. Am Anfang kannst du dann sagen, ziehe ich weg. Und irgendwann wird das immer schlimmer und dann geht es nicht mehr zu stoppen. Und irgendwann hat die Sünde dich so lahmgelegt, dass du dich geistlich nicht mehr bewegen kannst. Das war hier im Fall von Simson. Vorsicht, Falle, Verletzungsgefahr, ich sage euch das. Das haben wir hier nicht aufgepasst, auch schon oft. Ne? Und mit wem wir reden und was wir reden. Darf ich euch etwas sagen? Eins der größten Sünden, die Gläubigen mittun, sie schlachten Probleme der Gemeinde vor Ungläubigen aus. Da sind sie mit irgendwelchen Leuten in der Familie, die noch keine Christen sind, aber die man vielleicht ganz gerne mag. Und dann sagt jemand, du, ich habe gehört, der Kurt, also ich habe es halt immer in Kurt, ja, der Kurt, der ist am Alkohol gebunden. Hat er nicht Jugendstunde gemacht? Und dann sagt man, ja, eigentlich möchte ich darüber nicht reden, aber wenn ich ehrlich bin, ja, ich mag den Kurt auch nicht. Der hat mir schon immer, ich habe das immer gerochen, der hat immer eine Fahne gehabt. Bist du nicht auch in der Gemeinde? Ja, aber das nervt er ja. Ja, und deswegen gehe ich zum Beispiel bei euch nicht rein. Ja, kann ich verstehen. Mich nervt das auch. Naja, aber ich bin ja bei Christ, ja, muss ja hin, mein Mann ist ja immer da. Ne? Wie viele Sünden? Da musst du dich nicht wundern, dass deine Familie nie zum Herrn Jesus möchte. Die sagen sich, bevor ich so ein Schwätzer werde wie die, bleibe ich gerne ohne ihn. Vorsicht. Und merk dir eins, über die Gemeinde, über die du lästest, hat Jesus am Kreuz sein Blut gegeben. Du wirst eines Tages vor ihm stehen, er wird dich fragen, wie du die anderen Gemeinden bewertet hast, für die er sein Leben gegeben hat. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisieren dürfen und auch klar sprechen sollen, aber wir müssen kämpfen und wir müssen für unsere Geschwister beten. Das ist so wichtig, ja? Und ich möchte dazu sagen, Satan ist grausam. In Richter 16, 21, 25, da packten ihn die Philister und stachen ihn die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Mühlstein drehen musste. In ihrer ausgelassenen Stimmung riefen sie schließlich nach Simson, weil sie ihren Spaß haben wollten. Simson wurde aus dem Gefängnis herbeigeholt und machte für sie Späße. Sie stellten ihn zwischen die Säule des Tempels. Ich habe manchmal geweint über diese Szene. Das ist mir so nahe gegangen. Dieser Mann Gottes mit ausgestochenen Augen gekettet wie ein Knecht, wie ein Vieh. Dieser Sonnenmann blind, gefangen, verknechtet, versklavt, unbrauchbar für Gott. Ich habe über diese Stelle mehr geweint als alle anderen Bibelstellen. Das ist mir immer wieder in mein Herz ganz groß geworden. Manche haben vielleicht gesagt, schad dich nichts, blöde Simson. Nein, mir hat das Herz gebrochen. Ich denke schon, dass er es auch ernst gemeint hat. Und ich dachte mir, was muss sein Vater und seine Mutter erleben? Das haben die sicherlich gehört. Unser Sohn, für den wir gebetet haben, den wir von Gott erbeten haben, mit zerstochenen Augen geknechtet wie ein Vieh. Was hat das in Manoachs Herz und seiner Frau Herz getan? Vielleicht sind sie ganz stark angefochten gewesen und gesagt, Herr, das kannst du doch nicht zulassen. Wir haben unser Leben lang für unseren Sohn gebetet. Wir lesen oft die Bibel so oberflächlich und das ist unser Problem. Die Bibel muss in unseren Alltag mit rein. Simson, seine Geschichte muss deine werden. Ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelingt, dass du das verstehst, dass wir das mitnehmen in unserem Leben. In Lukas 16, 24, da heißt 16,24, das nochmal erstmal. Vater Abraham, rief er, dieser reiche Mann, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge kühle. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Dieser Mann, der jetzt am Ort ist, wo die Qual ist. Da möchte der Satan jeden haben. Und mein Herz blutet für jeden Einzelnen, der da rein muss. Johannes 8, 44, ihr stammt vom Teufel, sagt der Herr Jesus, er ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es ihm keine Wahrheit gibt in ihm. Wenn er lügt, dann redet er so, wie es seinen ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, ist der Vater der Lüge. Was steht hier? Er war von Anfang an ein Mörder. All die Morde gehen auf ihn zurück. Ist es nicht grausam, dass sich Menschen gegenseitig umbringen? Ist doch grausam, oder? Und anstatt darüber zu weinen, feiert der Teufel ein Fest. Und deswegen hasse ich ihn. Und deswegen möchte ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und deswegen liebe ich Jesus, weil er gekommen ist und ihn besiegt hat. Und von dem Tag meiner Bekehrung an habe ich den Herrn versprochen, Herr, ich werde viele Fehler machen. Aber ich möchte nicht mehr der Freund des Teufels sein. Wir beide, wir kämpfen. Und ich bin mit dir auf der Seite des Siegers. Du musst mir helfen, sonst verliere ich. Aber du bist da. Lieber Christ, gehe keine Kompromisse mehr mit der Sünde ein. Bekämpfe den Satan mit Jesus. Keine Gnade der Sünde. Ja? Sünde muss uns wehtun. Das ist das Problem, dass wir so oft schwammig darüber denken. In Offenbarung 20, Vers 7 und 8, wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog und die Völker der ganzen Erde dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren. Sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer. Da ist 1000 Jahre Jesus Christus auf dieser Erde König. Teufel ist 1000 Jahre gebunden, 1000 Jahre Ruhe vom Satan, das wäre schon auch klasse. Wir dürfen als Christen wissen, Ewigkeit ohne Satan. Aber die 1000 Jahre werden auch schon schlimm. Ich würde mich freuen, wenn wir mal 10 Jahre ohne ihn hätten hier. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jesus selbst ist da. Da sind gewaltige Dinge, die passieren. Und was macht der Teufel? Er kommt nach 1000 Jahren wieder. Und wie ist der Mensch? Nach 1000 Jahre Herrschaft Jesu ist er zuvor bereit, der Mensch ohne Gott, und geht gegen Jesus. Erzähl nicht, dass im Menschen etwas Gutes schlummert. Papplapapp. Der Mensch ist ein Sünder. Er ist verdorben bis ins Letzte. Der Mensch aus sich heraus ist völlig unfähig, auch nur ein Millimeter sein Leben zu verändern, so dass es Gott gefällt. Wäre es nicht die Gnade Gottes, die vor Grundlegung der Welt uns erwählt hat? Bye bye mit uns. Keiner würde sich bekehren können ohne Jesus, ohne diese schenkende Gnade, die ich nicht begreifen kann. Und das Letzte: wenn wir Gott beschämen. In Richter 16,24, alle Leute, die Simson sahen, die ihn so sahen, alle Menschen, die ihn sahen, lobten ihren Gott und sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben, ihn, der so viele von uns getötet hat und unser Land verheert hat. Merk dir eins, wenn du mit deinem Leben nicht klar zu Jesus stehst, dann gibst du die Ehre den Teufeln und seine Kampagnons, ungläubigen Menschen. Und wenn sie sagen, du als Christ, jetzt habe ich ja gesehen, wo ist denn dein Glaube? Das ist genauso. Wo ist denn? Wo bist du denn verändert? Ja? Dich beleidigt man, haust die Leute genauso auf die Schnauze wie jemand anders auch. Toller Christ, wo ist denn dein Jesus? So ist Jesus? Alles klar, Seller wie Jesus Christus. Merk dir eins. Wenn du nicht klar mit Jesus lebst und du sagst, du bist Christ, bringst du immer Beschämung auf den Namen des Herrn Jesus. Oh, wie manches Mal habe ich gedacht, Herr Jesus, was habe ich dir nur angetan? Die wissen, dass ich Christ bin. Mann, Mann, Mann. Ich habe eben gesprochen wie der Antichrist in Person. Was ist nur los? Philipper 3, 18, 19, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe es euch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden in Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das Schlimmste, was es gibt, sind Christen, die sich nicht entscheiden können, wo sie hinwollen. Heute wollen sie mit Jesus leben, morgen wollen sie für sich leben, übermorgen wollen sie wieder in der Welt leben, danach wollen sie wieder in den Gottesdienst. Lass es. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Jesus sagt, sei heiß oder kalt. Lau spuck ich aus. Entscheide dich. Manche haben gesagt, ach ja, mit Jesus immer zu leben, Party machen, richtig mal Gas geben und so. Das nervt immer, man darf nur ein Bier trinken und das geben. Da habe ich gesagt, Moment mal, gib mir deine Bibel her. Die lese ich dann lieber. Geh in die Welt. Geh in die Welt. Du hast nichts verstanden. Hast du Jesus überhaupt erkannt? Leute, ich glaube, dass das ein ganz großes Problem war, auch im Leben von Simson. Wir wissen, dass der Herr am Ende seines Lebens dennoch Gnade geschenkt hat, die Haare wuchsen und er durfte dann noch mal einmal, er hat in seinem Tod mehr Philister umgebracht als zu Lebzeiten und dennoch ist es kein schönes Bild und kein schöner Abschluss. Im 1. Thessalonicher 4,12 steht, auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Lieber Bruder, liebe Schwester, führen wir ein Leben, das einladend ist? Sind wir ein Wegweiser zum Herrn oder ein Wegweiser? Ist beides gleich geschrieben, W-E-G. Aber bist du ein Wegweiser oder ein Wegweiser vom Herrn? Dieser Simson hatte gute Voraussetzungen, betende Eltern, Leitung durch den Heiligen Geist, Vollmacht vom Herrn, Gnade des Herrn. Er hat Dinge erlebt, die andere nicht erlebt haben, er hat Siege erlebt. Aber er hat es übertrieben mit der Sünde. Und irgendwann kam der Boomerang. Ich möchte uns das so mitgeben, dass wir nicht spielen mit der Sünde. Lass uns da wachsam sein. Lass uns heute Abend beginnen, ein Leben in der ganzen Hingabe zu führen, dass wir auf unseren Herrn schauen. Und auch wenn Simson am Ende seines Lebens nochmal die Gnade bekommen hat und durfte nochmal was tun, ist es dennoch so, dass da ganz viele dunkle Stellen waren in seinem Leben. Was ich besonders vorbildlich finde, ist, dass der Herr uns alle Facetten zeigt. Er zeigt uns nicht nur, dass Simson da den Löwe umbringt und andere Dinge macht. Nein, er zeigt uns auch die dunklen Stunden. Und wisst ihr, was wir brauchen in der Gemeinde auch? Dass wir nicht nur über die Siege uns unterhalten. Manche Christen sind so eine geistlichen Angeber, die sind wie so ein Heliumballon. Ja? Hast du schon vergessen, wo du hergekommen bist? Hast du schon vergessen, wie oft du in Sünde gefallen bist? Manche andere Leute haben vielleicht keinen Mut, in die Seelsorge zu dir zu kommen, weil du ihnen das Gefühl gibst, du hast noch nie gesündigt. Das ist eins der schlimmsten Dinge, die uns passieren kann. Möge der Herr uns segnen und mögen wir etwas mitnehmen von dem Leben von Simson. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ihr bleibt sitzen, ihr müsst nicht aufstehen. Bleibt bitte sitzen. Ja, Vater im Himmel, du hast uns heute gezeigt, was so alles passiert ist in diesem Leben von Simson. Da ist noch viel mehr drin. Es war nur so ein kleiner Streifzug, aber der hat uns gezeigt, wie gefährlich die Sünde ist. Und wir möchten überhaupt nicht den Finger auf ihn zeigen. Wir sind noch viel schlimmer. Obwohl wir viel mehr Gnadenerkenntnis haben dürfen und Herr Jesus, du bist schon längst gekommen, du hast den Satan besiegt, wir haben eine ganz andere Voraussetzung. Aber wenn wir unser Leben betrachten, ehrlich, dann können wir nur sagen, der Simson, ja, der ist wahrscheinlich noch besser, als wir oft leben. Und deswegen möchten wir dich heute Abend bitten, Herr Jesus, verändere du unser Leben durch den guten Heiligen Geist. Wir möchten dich nicht beschämen. Wir möchten nicht so ein halbes Leben führen, halb die Welt, halb dich. Nein, wir möchten ganz, ganz neu, dass du unser ganzes Leben bestimmst, dass du unser Leben wärst, Herr. Und wir flehen dich gemeinsam an, dass du uns hilfst, dass wir die Sünde hassen und dich lieben lernen. Und bitte bewahre uns davor, dass wir uns rausreden, sondern dass wir uns auch positionieren und dass es uns wirklich ernst wird um diese drei Worte. Ich habe gesündigt. Herr, vergib mir, vergib du uns, dass wir so oft allen Menschen die Schuld geben, den Teufel auch noch die Schuld geben, aber nicht uns. Aber wir sind die Schuldigen. Hilf uns, das zu lernen. Amen.